Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda.
Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die SPÖ will in die nächste Regierung. Eigentlich müsste sie sich daher voll auf die Verhandlungen mit ÖVP und NEOS konzentrieren. Doch anstelle dessen reibt ein Jagdskandal um den mittlerweile ehemaligen Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer die Roten auf. Gleichzeitig sorgt ein Wiener Parteirebell für dauernde Querschüsse gegen SPÖ-Spitzenmann Andreas Babler. Und das alles nach einer Reihe von Rücktritten diverser Landesvertreter. Wir sprechen heute darüber, was hinter dem Chaos bei den Sozialdemokraten steckt und wer letztlich davon profitiert. Katharina Mittelstädt, du bist leitende Redakteurin beim Standard und unsere Expertin, wenn es um parteiinterne Konflikte geht. Und jetzt ist der stellvertretende Landeshauptmann in Tirol, Georg Dornauer, von der SPÖ zurückgetreten. Wieso denn das?
Ja, das ist eine, ich glaube, man kann das so sagen, ziemlich peinliche Geschichte. Am Montag wurde ein Foto öffentlich, auf dem Georg Dornauer bei einem Jagdausflug in der Steiermark im September zu sehen ist. Auf dem Bild abgelichtet sind Dornauer, logischerweise ein Tiroler Hotelier, der verpixelt wurde, aber den Dornauer als seinen Freund bezeichnet. Und der insolvente René Benko sowie ein Kind, das ebenfalls verpixelt ist, und ein erlegter Hirsch.
Wie kommt denn ein Tiroler SPÖ-Chef dazu, mit dem ehemaligen Immobilieninvestor René Benko auf die Jagd zu gehen?
Ja, das ist die eine Frage. Also irgendwie dieses Bild wirft mehrere Fragen auf aus meiner Sicht. Einerseits natürlich irgendwie René Benko. Die Optik ist natürlich irgendwie für einen Sozialdemokraten verheerend. Also eben dieser Ex-Immobilien-Tycoon, der aus Sicht von vielen Sozialdemokraten irgendwie so der klassische böse Superreiche ist oder den darstellt. Und dann gibt's aber noch ein weiteres ziemlich grobes Problem, das dieses Bild aufzeigt oder zumindest irgendwie nahelegt. Denn Georg Dornauer ist schon seit längerer Zeit mit einem Waffenverbot belegt. Mhm. Auf diesem Bild, ich kannte das vorher auch nicht, aber er hat einerseits den sogenannten Beutebruch am Hut stecken, an seinem Jagdhut, oder ich hoffe, das ist der richtige Begriff, wie man diesen Hut bezeichnet. Jedenfalls, dieser Beutebruch unter Jägern symbolisiert in der Regel eben den Schützen, also weist den Schützen aus. Und somit liegt zumindest die Vermutung sehr nahe, dass Dornauer diesen Hirsch selbst erlegt hat. Gleichzeitig hat er auf dem Bild auch so die Hand auf der Waffe und so. Also man würde offensichtlich, also schon als Laie, aber dann wohl noch viel mehr, wenn man mit der Jagd vertraut ist, davon ausgehen, dass Georg Dornauer der Schütze war und er darf ja nicht schießen.
Was bedeutet das konkret, wenn er jetzt geschossen haben sollte, obwohl es dieses Waffenverbot gegen ihn gibt?
Also man muss vielleicht kurz dazu sagen, er selbst bestreitet das. Mhm. Er sagt, das ist nicht mein Hut. Er habe den Hut getauscht.
Und es ist auch nicht meine Waffe, oder?
Ja, also er habe nicht geschossen. Geschossen habe der Hotelier, der bezeugt das auch eidesstattlich. Und er sei nur eben auf diesem Bild und aus unerklärlichen Gründen, auch beide erklären nicht warum, haben die beiden aber eben den Hut getauscht, sodass der Beutebruch dann eben auf dem Hut vom Dornauer war und nicht von dem angeblichen tatsächlichen Schützen.
Und kann das René Benko bezeugen?
Ich glaube, René Benko wurde wohl noch nicht gefragt. Aber ja, der sollte theoretisch auch wissen, was passiert ist. Aber jedenfalls ist derzeit auch natürlich die Staatsanwaltschaft mit dieser Geschichte betraut, mhm, weil logischerweise es ein Vergehen darstellt, wenn jemand, der mit einem Waffenverbot belegt ist, einen Hirsch schießen würde.
Wieso ist es überhaupt zu diesem Waffenverbot gekommen?
Ja, das ist die nächste ziemlich obskure Geschichte aus dem Leben von Georg Dornauer. Das war im Jahr 2019. Da fanden irgendwie die Security-Mitarbeiter vom Innsbrucker Flughafen einen Porsche mit offenem Fenster in der Garage.
Der typische SPÖ-Politiker. Porsche mit Waffe in der Garage.
Ja, es war auch das schon von der Optik nicht ganz ideal für Georg Dornauer. Jedenfalls, es ist der Porsche von Georg Dornauer gewesen und der hatte darin sein Gewehr liegen. Er ist ja Jäger, also grundsätzlich, solange er nicht mit einem Waffenverbot belegt war, durfte der auch schießen. Aber jedenfalls, dieses Gewehr lag da irgendwie auf dem Sitz bei offenem Fenster. Es war offenbar auch geladen, also es hätte jeder rausnehmen können und losschießen, so habe ich das zumindest damals verstanden. Und daraufhin wurde logischerweise dieses Gewehr beschlagnahmt und eben ein Waffenverbot verhängt.
Und seitdem hätte er eigentlich nicht mehr mit einer Waffe umgehen dürfen. Das ist der Vorwurf.
Genau.
Du, wenn Georg Dornauer mit solchen kuriosen Skandalen Schlagzeilen macht aktuell, dann fragt man sich schon, war das jetzt einmalig oder gibt es da eine lange Liste an bunten Vorgeschichten, wenn man es so sagen möchte?
Also Georg Dornauer hat ganz bestimmt eine bunte Liste an verschiedenen Pannen, Ausrutschern bzw. Sprüchen, die irgendwie so ein bisschen in die Hose gegangen sind. Bei einer Landtagssitzung in Tirol hat er in Richtung einer grünen Landesrätin einst quasi der ausgerichtet, sie war nicht da, sie war krank und eben abwesend. Und der hat er irgendwie ausgerichtet, naja, also die will er sich jetzt nicht in der Horizontalen vorstellen. Das wurde dann logischerweise von vielen eher sexistisch aufgefasst als witzig. Er fühlte sich missverstanden, so wie er sich meistens irgendwie missverstanden gefühlt hat. Auch jetzt muss man sagen, bei dieser aktuellen Causa zeigt er ja überhaupt keine Reue.
Ja, er fühlt sich missverstanden.
Ja, er sagt, er hat nichts falsch gemacht. Also weder ist er auf Einladung von René Benko hin, er hat einfach nur seinen Freund, den Hotelier, begleitet.
Und René Benko war zufällig dabei.
René Benko war dann auch dort. Es ist auch das Jagdgebiet von nicht direkt René Benko, aber es ist Teil seiner Laura Privatstiftung, also es ist René Benko zuzurechnen im weitesten Sinne. Dann sagt er auch, naja, und ansonsten hat er nichts falsch gemacht, es ist da niemand zu Schaden gekommen, er hat eben auch nicht geschossen, also es ist eigentlich alles relativ unfair ihm gegenüber, aber jetzt tritt er halt zur Seite, weil so viele andere sagen, er sollte.
Zum Schaden gekommen ist nur der Hirsch. Eine unglückliche Verkettung von Zufällen offenbar.
Einer kam zu Schaden.
Ja, einer kam zu Schaden, mindestens. Trotzdem hat sich ja Dornauer als stellvertretender Landeshauptmann von Tirol für die SPÖ doch hochgearbeitet und war anscheinend auch nicht unerfolgreich in der Partei. War das jetzt der eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, oder war das wirklich so ein arges Ereignis, wo man gesagt hat, okay, das geht jetzt überhaupt nicht mehr, er muss gehen?
Also Dornauer war in Tirol auch in seiner Partei definitiv umstritten. Gerade in der Innsbrucker Stadtparteigruppe hatte er nicht den besten Ruf. Also ich glaube, da waren einige ziemlich froh auch, dass sie ihn jetzt endlich irgendwie loswerden konnten. Auch Babler, muss man sagen, Andreas Babler, der ja dem linken Flügel zuzurechnen ist, dem jetzt Georg Dornauer wahrlich nicht zuzurechnen ist, wird wohl wenig Tränen vergießen, könnte ich mir vorstellen. Und es waren insgesamt schon relativ viele Genossinnen und Genossen von ihrem Schorsch, wie er sich nennt, ziemlich genervt. Gleichzeitig muss man schon auch sagen, Georg Dornauer war Chef einer kleinen Landespartei, die traditionell auch eben in Tirol die SPÖ keine starke Kraft darstellt. Und der ist immer wieder aufgefallen. Also ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen. Er hat sich zu einer politischen Nummer gemacht. Er wurde regelmäßig auch von Journalistinnen und Journalisten kontaktiert, weil man wusste irgendwie, der spricht frank und frei und frisch irgendwie von der Leber weg. Der hat eine eigene Meinung, der ist irgendwie nicht stromlinienartig. Also diesbezüglich muss man sagen, hat er schon auch einiges richtig gemacht, im Sinne, dass er Publicity bekommen hat und einen Bekanntheitswert erlangt.
Man könnte sagen, der Mann wusste, wie man aus der Hüfte schießt.
Scholt.
Okay, wie hat denn Dornauer selbst jetzt seinen Rücktritt begründet?
Also er meinte eben, ich trete nicht zurück, sondern ich trete zur Seite.
Das kennen wir schon von einem anderen Politiker,
ja,
Sebastian Kurz.
Der hatte das auch. Aber man muss sagen, auch bei Sebastian Kurz war es dann bald darauf doch der komplette Rücktritt. Dornauer möchte jetzt Landtagsabgeordneter sein. Er hatte ja auch kandidiert für den Landtag. Also er hat ein Recht, dass er Landtagsabgeordneter sein kann. Allerdings hat inzwischen sein Nachfolger schon erklärt, das wird wohl eher nur temporär sein. Also mal sehen. Aber ja, Dornauer sieht keinen Rücktrittsgrund. Und so wie ich ihn kennengelernt habe in den vergangenen Jahren, finde ich es ihm durchaus zuzutrauen, dass er ein Comeback planen könnte.
Wer folgt ihm jetzt in der Zwischenzeit, bis er wieder zurück ist?
Also ich glaube nicht, dass er bald die Tiroler SPÖ wieder übernehmen kann. Das habe ich damit nicht gemeint. Ich habe mehr auf seine eigene Ambition angespielt. Übernehmen soll jetzt der Gewerkschaftschef, also der Tiroler Gewerkschaftschef, Philipp Wohlgemuth heißt er. Der ist 37 und eigentlich bundesweit würde ich sagen eher unbekannt bislang. Er gilt auch ganz anders als Dornauer, offenbar nicht als jemand, der irgendwie in die erste Reihe drängt, irgendwie große Worte schwingt. Also eher ein ruhigerer Typ, der eben über mehrere Stationen in der Gewerkschaft sich hochgearbeitet hat Und inzwischen sitzt er auch im Landtag als Abgeordneter und jetzt wird er die Partei führen, also die Landespartei.
Mhm. Wenn jetzt kein Platz mehr an der SPÖ-Spitze ist für Dornauer, wie sollte dann das Comeback von Dornauer ausschauen? Rechnest du damit, dass er sich vielleicht einer anderen Partei anschließt?
Also ich muss sagen, ich kenne Georg Dornauer schon relativ lange. Ich war ja mal für den Standard Tirol-Korrespondentin und schon damals war der auch da. Er hatte zwar irgendwie noch keine Funktion, aber sein Vater, also er kommt aus einer politischen Familie, der war damals auch für die SPÖ in Tirol aktiv und der war damals auch schon immer dabei. Also so wie ich Georg Dornauer kenne, ist es ihm durchaus zuzutrauen, dass er jetzt irgendwas plant, aber es lässt sich wirklich schwer prognostizieren, was das sein könnte. Mhm. Ich meine, ich nehme an, in den nächsten Wochen, Monaten wird es mal ruhiger werden, aber... Was die Zukunft bringt, keine Ahnung.
Nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit von den Themen des Tages. Eine Auszeit, die Raum für neue Ideen schafft. Bei Mazda sehen wir Freiraum als Inspiration. Für alle Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Erleben Sie den neuen Mazda CX-80 mit Raum für bis zu 7 Personen in 3 Sitzreihen. Und genießen Sie ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit unserem geräumigsten Crossover. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.
Können wir gespannt sein, wie sich dieses Comeback auch für die SPÖ auswirken wird, sollte Dornauer von anderer Seite zurück in die Spitzenpolitik finden. Dieser Jagdskandal, könnte man meinen, wäre eigentlich schon genug für eine SPÖ, die sich eigentlich gerade in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP und den Neos befindet. Das sind aber nicht die einzigen Querschüsse, die die SPÖ und ihr Spitzenmann Andreas Babler gerade wegzustecken haben. Denn aus Wien meldet sich ein weiterer Parteirebell regelmäßig kritisch zu Wort, nämlich Rudi Fussi. Katharina, magst du vielleicht kurz nochmal erklären, wer ist Rudi Fussi für alle, die ihn nicht kennen und womit macht er gerade aufmerksam auf sich?
Rudi Fussi ist ein Wiener PR-Berater, den manche vielleicht von Twitter bzw. X kennen, wo er sehr aktiv ist. Und einer, der irgendwie schon lange so vom Seitenrand mitmischt in der österreichischen Politik. Er hat auch schon für verschiedene Parteien gearbeitet, aber hat sich offenbar immer vor allem schon auch der österreichischen Sozialdemokratie nahe gefühlt. Und ja, zuletzt nach dem historisch schlechten Ergebnis bei der Nationalratswahl hat er eben erklärt, er möchte jetzt die Partei übernehmen. Er sieht sich in dieser Rolle und jetzt sammelt er Unterstützungserklärungen in der Basis. Er bräuchte 14.000 innerhalb eines Quartals aus mindestens 4 Bundesländern, eben von SPÖ-Mitgliedern. Und wenn er das erreicht, dann wird es zu einer Kampfabstimmung zwischen ihm und Andreas Babler kommen.
Und ist das realistisch?
Es ist schwer zu sagen. Also ganz grundsätzlich halten sehr viele in der SPÖ das für nicht realistisch und sind eher peinlich berührt von dieser ganzen nächsten Episode. Er selbst sagt, er hat inzwischen schon 10.000 Stimmen gesammelt. Das wäre ja schon mal ein großer Teil dieser 14.000. Es ist allerdings unklar, wie viele von denen auch dann tatsächlich gewertet würden, weil es müssen natürlich echte SPÖ-Mitglieder sein, die da unterschreiben. Und die haben natürlich auch, müssen dann auch ihre Nummer angeben.
Ihre Mitgliedsnummer.
Ihre Mitgliedsnummer, genau. Aber da ist eben nicht ganz klar, es könnten sich ja auch Leute bei ihm eingeschrieben haben, die eigentlich gar nicht tatsächlich SPÖ-Mitglieder sind. Also das kann er selbst nicht überprüfen. Er hat quasi die Kartei nicht, in der die Mitglieder verzeichnet sind. Deswegen geht er auch gerade juristisch gegen die SPÖ vor, by the way.
Aber es klingt für mich alles so, als würde sich die SPÖ gerade in einem ziemlichen Chaos befinden. Sind das jetzt 2 Einzelfälle oder bröckelt da überhaupt gerade etwas in der SPÖ?
Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, was wir in der SPÖ gerade beobachten, ist so ein bisschen zumindest ein scheinbarer Zerfall des rechten Flügels. Also es gibt diesen rechten Flügel in der SPÖ natürlich weiterhin. Also rechter Flügel ist eher so der vielleicht gewerkschaftlich dominierte, eher der Flügel, der in Migrationsfragen fordert, dass man härter auftritt. Und da hat es gerade innerhalb weniger Wochen mehrere Rücktritte gegeben. Also konkret sind 3 rote Landeschefs in den vergangenen Wochen zurückgetreten. Das war zuerst David Ecker aus Salzburg, dann Michael Lindner aus Oberösterreich. Die sind beide freiwillig abgetreten, muss man dazu sagen, aus familiären Gründen, beziehungsweise Ecker meinte auch, er möchte sich eben auf sein Bürgermeisteramt konzentrieren. Jetzt dann eben noch Dornauer und zwischendrin ist der rote Linzer Bürgermeister über die Bruckner-Haus-Affäre gestolpert und gegen ihn besteht der Verdacht der Untreue. Das alles macht das natürlich jetzt irgendwie keine besonders gute Optik, wenn irgendwie so ständig der Personalschwund irgendwie sichtbar wird. Was die aber eben alle vor allem auch eint, ist, dass sie Teil dieser Westachse der SPÖ waren, die eben tendenziell dem rechten Flügel zugeordnet werden, die tendenziell Hans-Peter Doskozil bei der Vorsitzwahl unterstützt haben. Und ja, somit verschwinden immer mehr Gesichter dieses Flügels.
Was bedeutet das jetzt für die SPÖ generell und ihren Chef Andreas Babler? Der befindet sich ja jetzt gerade eigentlich in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP und den Neos.
Ich glaube, das Ganze hat zwei Seiten. Einerseits ist es natürlich für Andreas Babler überhaupt nicht gut, wenn die SPÖ die ganze Zeit jetzt irgendwie in Bezug auf Dornau oder eben auch den Linzer Bürgermeister mit irgendwelchen Skandalen und Affären auffällt oder irgendwelchen Peinlichkeiten. Oder auch Rudi Fussi ist jetzt bestimmt nichts, was Andreas Babler sich gewünscht hat, dass passiert. Gleichzeitig ist es natürlich womöglich auch eine gewisse Chance für Andreas Babler, wenn gerade Kollegen von ihm die Politik verlassen, die ihm kritisch gegenüberstanden. Also gerade Dornauer war ja auch ein recht offener Kritiker immer wieder vom Kurs von Andreas Babler. Und selbst wenn die anderen jetzt nicht so laut waren, ist es ja doch als Parteichef, stelle ich mir vor, nicht so besonders angenehm, weil man weiß, dass da in mehreren Ländern Leute sitzen, die einem womöglich gar nicht so loyal gegenüberstehen.
Sag mal, ist es denn alles einfach Zufall, dass das gerade jetzt so passiert? Also man denke nur an dieses Foto von Dornauer von der Jagd mit René Benko. Ist es ein Zufall, dass das jetzt gerade an die Medien kommt, während parallel aus Wien Querschüsse von einem Parteirebellen Rudi Fussi kommen?
Also ich glaube, es wäre ein bisschen hochgegriffen, wenn man da jetzt irgendwie eine Systematik versucht zu konstruieren. Natürlich hat irgendjemand dieses Bild von Georg Dornauer an die Medien gespielt. Ich weiß nicht, wer es war, aber natürlich war das in einer Form von Sabotageakt gegen Dornauer. Ich glaube, alles andere macht nicht viel Sinn, warum man das sonst tun würde. Die anderen haben irgendwie gute Gründe angegeben, zum Teil eben, weil sie Kinder bekommen haben, also die anderen Landeschefs, und gesagt, ich will mich jetzt wirklich um meine Familie kümmern, das ist mir jetzt wichtig und ein Anliegen. Das ist ja grundsätzlich ein wirklich sehr guter Grund. Gleichzeitig kann ich auch nicht ausschließen, dass mit eine Rolle gespielt hat, dass jetzt eben Andreas Babler, der einen sehr linken Kurs verfolgt, Parteichef ist und die Partei womöglich auch einfach nicht in die Richtung geht gerade, die sie sich gewünscht hätten.
Was denkst du denn, wer profitiert von diesen Turbulenzen in der SPÖ gerade am meisten? Ist das der mögliche Koalitionspartner, die ÖVP, die dadurch gestärkt in die Verhandlungen gehen? Oder ist es auch Babler auf der anderen Seite, der interne Konkurrenten los wird? Oder ist das letztlich auch die FPÖ, die auf der Oppositionsbank sitzen wird, auch im nächsten Jahr und in der nächsten Regierung und mit dem Finger zeigen kann?
Ein großes Problem für die SPÖ ist es ganz bestimmt, und davon profitieren dann logischerweise die anderen Parteien, dass die einfach nicht aus den Schlagzeilen kommt mit ständig so diesen peinlich anmutenden Geschichten. Also irgendwie seit diesem Excel-Chaos passieren ja irgendwie laufend Dinge, wo man sich so nur an den Kopf greifen kann. Und natürlich ist das nicht gut für die SPÖ. Es stehen bekanntlich jetzt in der Steiermark Wahlen an. Ich glaube, es wird da keinen direkten Zusammenhang mit dem Wahlergebnis der SPÖ in der Steiermark und dem Rücktritt von Georg Dornauer geben. Aber natürlich irgendwie vermittelt die SPÖ in den vergangenen Monaten, Jahren ein gewisses Bild, mit dem sie nicht zufrieden sein kann und wo natürlich dann ÖVP oder FPÖ zum Beispiel profitieren können davon. Aber eben, wie schon angesprochen, ich halte es auch nicht für ganz ausgeschlossen, dass für Andreas Babler da zumindest eine gewisse Chance da sein kann, dass wenn jetzt da neue Leute reinkommen, die auch unter ihm als Parteichef ihr Amt übernehmen, dass der sich mit denen vielleicht auch ein positiveres Arbeitsverhältnis aufbauen kann, als er das vielleicht mit den anderen gehabt hätte.
Was denkst du, was bedeutet das für die laufenden Koalitionsverhandlungen?
Ich glaube, direkt beeinflusst werden die laufenden Koalitionsverhandlungen von all dem nicht. Natürlich ist es unangenehm, wenn Andreas Babler nebenbei irgendwie mit solchen Dingen beschäftigt ist. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ÖVP oder auch Neos jetzt wegen einer Causa Dornauer zum Beispiel sich denken, na, mit der SPÖ kann man nicht koalieren. Also so weit würde ich wirklich nicht gehen.
Und vielleicht geht ja Babler, so wie du es gesagt hast, auch gestärkt in diese Verhandlungen, wenn er seine internen Feinde los ist. Jedenfalls vielen Dank für diese Einblicke, Katharina Mittelstädt.
Gerne, Scholt.
Und Sie bleiben jetzt am besten dran, denn gleich geht es weiter mit dem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über den luxuriösen Wohnsitz des Privatinsolventen René Benko. Wenn Sie Thema des Tages einmal live erleben wollen, dann haben Sie am kommenden Donnerstag, dem 21. November, Gelegenheit dazu. Da werden wir auf der Buch Wien vor Ort sein und eine Folge vor Publikum aufnehmen mit dem Thema, wie Donald Trump die Welt verändern wird. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes und auch einen Rabattcode für die Eintrittskarten. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
Nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit von den Themen des Tages. Eine Auszeit, die Raum für neue Ideen schafft. Bei Mazda sehen wir Freiraum als Inspiration. Für alle Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Erleben Sie den neuen Mazda CX-80 mit Raum für bis zu 7 Personen in 3 Sitzreihen. Und genießen Sie ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit unserem geräumigsten Crossover. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ein Urteil könnte den Schlusspunkt unter die jahrzehntelange Vertragsbeziehung zwischen OMV und Gazprom setzen. Wie Mittwochabend bekannt wurde, hat ein Schiedsgericht dem österreichischen Konzern im Streit mit dem russischen Gasriesen 230 Millionen Euro Schadensersatz plus Zinsen und Kosten zugesprochen. Der Anspruch werde ab sofort gegen Zahlungsverpflichtungen der OMV gegenüber Gazprom Export aus dem österreichischen Liefervertrag aufgerechnet. Einfach gesagt, die OMV wird jedenfalls vorübergehend kein Geld mehr an Gazprom überweisen. Das könnte zu einer Unterbrechung der russischen Gaslieferungen führen, warnt das Unternehmen. Man fühle sich dafür aber gut vorbereitet, weil man inzwischen eine alternative Gasversorgung aus nicht-russischem Gas sowie weitere Gaslieferkapazitäten aufgebaut habe, insbesondere mit Gas aus Norwegen und Flüssiggas. Zweitens, der tief gefallene ehemalige Immobilieninvestor René Benko lebt trotz Privatinsolvenz in einer luxuriösen Villa bei Innsbruck. Die Immobilie, einst ein Schlosshotel, gehört der Laura Privatstiftung, gegründet von Benko und dessen Mutter. Die Mutter zahlt nun sage und schreibe 238.500 Euro Miete monatlich und lässt Benko kostenlos dort wohnen. Diese hohe Miete ist marktgerecht und steuerlich zulässig, um gesellschaftsinterne Transaktionen zu rechtfertigen. Die Finanzierung erfolgt durch Ausschüttungen der Stiftung, während ein Pfandrecht für Steuernachzahlungen auf der Villa lastet. Nach dem Zusammenbruch des milliardenschweren Signa-Konzerns dürfte man sich also so oder so keine Sorgen um René Benko machen müssen. Und drittens, Donald Trump nominiert den ultrarechten Abgeordneten Matt Gaetz als Justizminister. Das ist durchaus überraschend, denn Gaetz hat keine juristische Erfahrung und es liegen schwere Vorwürfe gegen ihn vor wegen sexuellen Missbrauchs einer 17-Jährigen und Konsum illegaler Drogen. Diese Wahl gilt als Trumps Rache an der Justiz, die ihn angeklagt und verurteilt hat. Die Nominierung wird als Angriff auf den Rechtsstaat betrachtet und könnte das Vertrauen in die Justiz untergraben. Mehr zu dieser umstrittenen Nominierung und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen die neue Folge unseres Schwesterpodcasts Besser Leben. Da haben sich meine Kolleginnen angesehen, wie man sich auf einen Marathon am besten vorbereitet. Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie nicht nur unsere viele Laufarbeit hier bei den Standard Podcasts unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Falls Sie Feedback haben oder Themenvorschläge, dann schicken Sie uns die gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns natürlich auch immer über eine gute Bewertung und einen netten Kommentar. An dieser Folge mitgearbeitet hat meine Kollegin Antonia Arbeiter-Raut. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit von den Themen des Tages. Eine Auszeit, die Raum für neue Ideen schafft. Bei Mazda sehen wir Freiraum als Inspiration. Für alle Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Erleben Sie den neuen Mazda CX-80 mit Raum für bis zu 7 Personen in 3 Sitzreihen. Und genießen Sie ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit unserem geräumigsten Crossover. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.